Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Am Wochenende fand der Deutschland Grand Prix am Sachsenring statt. Die MotoGP war also in Deutschland zu Gast und es gab mal wieder einen alten Bekannten auf dem Podium ganz oben. Marc Marquez hat mal wieder das Rennen gewonnen und hat mal wieder gezeigt, wie sehr er im Moment die MotoGP beherrscht. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit meinem Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, mit Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Gerald, bevor wir über Marc Marquez und seine Dominanz sprechen, müssen wir natürlich nochmal ansprechen, dass das Rennen auf dem Sachsenring stattgefunden hat, in Deutschland stattgefunden hat. Es war mit erbitterter Konkurrenz zu rechnen. Es war Wimbledon-Finale, es war WM-Finale und es war die MotoGP. Tat das dem Zuschauerzuspruch Abbruch oder konnte man feststellen, dass da dann doch weniger Leute da waren, oder tat das keinen Abbruch?
Also das tat nicht wirklich einen Abbruch, ja, weil das WM-Finale, Fußball war später und Tennis, glaube ich, war ungefähr zur gleichen Zeit, aber das sind die MotoGP-Fans doch MotoGP-Fans, ja. Und bevorzugen das Motorradrennen, vor allem wenn du live vor Ort sein kannst. Und die Zuschauerzahlen waren echt voll super, ja. Es waren über 190.000, knapp 200.000 Fans über das gesamte Wochenende am Sachsenring. Und das sind schon super Zahlen, wenn du jetzt das vergleichst mit anderen Sportveranstaltungen in Deutschland, dann zählt das schon zu den größten, die es im Jahr in Deutschland gibt. Also schon eine coole Sache und viele Fans waren dort, ja, haben die Fahrer angefeuert, ja, sicher Moto3 Oettl mit bei der Aufholjagd, Schröter bei seinem leider vergeblichen Kampf um einen Podestplatz am Ende und Stefan Bradl, und die Stimmung war top und war schon eine coole Sache, das Event an sich.
Du hast gerade schon einen überraschenden Namen genannt, Stefan Bradl, der seit anderthalb Jahren nicht mehr in der MotoGP gefahren ist. Ende 2016 hatte er sein letztes MotoGP-Rennen. Auf einmal tauchte er am Samstag in der Startliste auf, anstelle von Franco Morbidelli. Was war da passiert?
Ja, Franco Morbidelli hatte sich in Assen beim Sturz an der Hand verletzt. Und er wollte am Sachsenring wieder zurückkommen und fahren. Er hat auch die ärztliche Untersuchung am Donnerstag bestanden, ist dann am Freitag im ersten freien Training gefahren, hatte jetzt einen großen Rückstand von, glaube ich, 2 Sekunden, war aber nicht ganz letzter. Aber dann kam trotzdem in der Mittagspause die Meldung, er fährt nicht mehr weiter, eben wegen der Handverletzung, dass es doch noch nicht geht. Und Stefan Bradl ist der Ersatzfahrer und springt ein. Und im zweiten Training saß dann der Deutsche auf der Maschine. Ja? Total überraschend natürlich für alle. Und dass das ausgerechnet beim Heimrennen auf dem Sachsenring für ihn passiert und dann wieder einen Deutschen in der Schaustellung von der MotoGP haben, ist natürlich eine echt coole Geschichte gewesen für Stefan und natürlich für alle Fans in Deutschland.
Das ist ja fast wie gemalt, diese Geschichte, dass Stefan Bradl dann auf einmal wieder auf einem MotoGP-Motorrad sitzt. War das abzusehen? Ich meine, Franco Morbidelli, du hast es gerade gesagt, er war schon verletzt. Er hatte den Handbruch, aber war das so abzusehen, dass es auch Bradl war? Weswegen hat das Team dann gesagt, dass Bradl auf Abruf stehen soll?
Ja, viele Alternativen gibt es nicht, ja, weil die anderen Fahrer von Mark VDS, wie ein Alex Marquez zum Beispiel, der muss ja in der Moto 2 fahren, ja. Ja, und kann nicht für ein Rennen in die MotoGP wechseln. Und da der Stefan für Honda der Testfahrer ist, war eine logische Wahl, ja, würde ich sagen. Und er war ohnehin vor Ort, ja, um für Servus TV zu kommentieren, Experte zu sein und seine Erfahrung den Zuschauern weiterzugeben. Also er war sowieso vor Ort, ja, und dann wurde angerufen in der Woche davor, ob er eventuell das machen würde, falls Morbidelli dann doch nicht fahren kann, und er hat zugesagt. Und dann kam es auch soweit, ja, also es war für alle sehr überraschend, weil es war nicht jetzt wirklich groß bekannt, dass er da auf Abruf bereit steht. Aber wie gesagt, wenn er nicht schon vor Ort ist, dann ergibt das alles Sinn, und er hat sich da auch super geschlagen und eine schöne Leistung gebracht.
Du sagst es, er hat eine schöne Leistung gebracht. Es ist ja immer auch die Gefahr darin, sich zu blamieren. Letztes Jahr ist er dann ja auch Superbike gefahren, beziehungsweise dann seit einem halben Jahr nicht mehr wirklich. wettbewerbsfähig auf einer Maschine gesessen und jetzt musste er quasi ins kalte Wasser springen, ist am Ende ganz, ganz knapp an einem WM-Punkt sogar vorbeigefahren, ist 16. gefahren. Er hat eine Riesenleistung gebracht, muss man dann in aller Deutlichkeit sagen. Und er hat sogar ja seinen Teamkollegen Tom Lüthi abgehängt.
Ja, absolut. Also die Leistung war wirklich top. Ja, wenn du dir anschaust, wie eng die Zeitabstände sind, ja, dann musst du schon wirklich eine super Leistung bringen, um nicht Letzter zu sein. Selbst wenn du Letzter bist, dann hast du auch nicht einen riesigen Rückstand jetzt auf die Spitze. Aber er hat das wirklich, wirklich super gemacht, ist auch von Training zu Training schneller geworden und hat das dann auch im Rennen umgesetzt, ja, auch körperlich, ja, weil selbst wenn du trainierst und dich fit hältst, das beste Training ist immer noch mit so einem brutalen Motorrad zu fahren, wie es MotoGP-Bike ist, mit so viel Kraft. Da werden so viele Muskeln auch belastet, ja, die du kaum simulieren oder trainieren kannst. Ja. Und er hat das auch super gemanagt, ja, und wirklich Hut ab. Also das war wirklich eine tolle Leistung das ganze Wochenende. Auch wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur ein 16. Platz ohne WM-Punkt ist, ja, ist das ein echt starkes Ergebnis. Und du hast es angesprochen, ja, er ist vor dem Tom Lüthi gewesen die ganze Zeit und ja, wenn der Stammfahrer langsamer ist von jemandem, der da auf das Motorrad springt und man darf auch nicht vergessen, der Stefan hat so Honda schon getestet in diesem Jahr, nur er ist immer das aktuelle Motorrad gefahren und das eben Marquez und Pedrosa verwenden und Crutchlow, aber das alte Motorrad von vorher ist er noch nie vorher gefahren und da gibt es dann doch wieder Unterschiede bei der Charakteristik ein bisschen, ja, und ja, dass er das wirklich so hingebracht hat, ist wirklich top. Ja. Also er hat wirklich gezeigt, dass er es immer noch kann.
Für wen ist das jetzt die bessere Nachricht beziehungsweise die schockierende Nachricht? Für Bradl, der wirklich auf Platz 16 gefahren ist, oder für Tom Lüthi, der hinter Bradl hergefahren ist?
Naja, für Bradl ist es eine gute Nachricht, ja, weil er ihm gezeigt hat, er kann es. Und das, ich meine, da werden jetzt alle im Fahrerlager auch drauf geschaut haben, was er wirklich kann. Ja. Und bei den nächsten Wildcard-Starts in Brünn und Misano, wo er dann das aktuelle Motorrad fährt von Honda, da sind durchaus WM-Punkte drin. Und ich glaube, das wäre auch das persönliche Ziel, ja, dass er dann noch einen Schritt weiter nach vorne macht. Und für Lüthi ist es natürlich, der Testfahrer kommt und verbläst dich einfach. Ja. Ich meine, wir haben das bei KTM jetzt auch ein paar Mal gehabt, dass der Kallio gekommen ist und dann zeitweise schneller war als die Stammfahrer, aber auf der einen Seite in Jerez, wo er davor war, wo er lange davor gefahren ist. Er hat ein neues Motorrad, das teilweise ein bisschen besser sein soll, also waren die technischen Voraussetzungen nicht ganz gleich. Außerdem, Kallio testet sehr viel, ja, und ist da wirklich voll in die Entwicklung eingebunden bisher. Und dass er dann einmal schneller ist als die Stammfahrer, kann passieren, ja. Aber dass jemand jetzt herkommt und kaum getestet hat, ja, Stefan hat das letzte Mal vor über 2 Monaten getestet und gleich schneller ist, ja, als der Lüthi. Also das ist für einen Lüthi nicht so das tolle Wochenende gewesen, ja, weil das eigentlich sollte es nicht passieren, ja.
Gibt es denn jetzt eventuell sogar eine Chance, sollte er sich bei seinen Wildcard-Starts, die er in den nächsten beiden Rennen hat, sollte er sich da wirklich gut schlagen, gibt es denn eine Möglichkeit in irgendeiner Weise vielleicht sogar wieder auf den MotoGP-Zug aufzuspringen?
Nein, das glaube ich nicht. Also momentan ist hier der Zug abgefahren, weil er ist jetzt einerseits Honda-Testfahrer, da hat er gute Arbeitsmöglichkeiten sicher und da bestimmt natürlich auch dann Honda, wo er was fahren kann. Also wenn er, sagen wir so, wie Dani Pedrosa zu Saisonbeginn eventuell passieren hätte wollen, ja, wegen einer Verletzung, dann nicht passiert hat, da hat Honda Stefan ihm nicht die Chance gegeben, überhaupt auf Abruf bereit zu stehen. Ich glaube, das hat sich jetzt dann geändert, ja. Also wenn jetzt rein theoretisch ein Crutchlow oder ein Marquez mal ausfallen sollte für ein Rennen, dann glaube ich schon, dass dann Honda sagt, okay, komm Stefan, fahr jetzt damit, ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass es jetzt hier zu einem Vollzeit-Comeback kommt, glaube ich jetzt mal derzeit nicht. Vor allem, weil, wie gesagt, bei Honda sind die Plätze alle vergeben für nächstes Jahr. Und bei den anderen Teams ist jetzt auch so gut wie alles zu. Also da ist jetzt nicht wirklich ein Fenster offen, dass er da jetzt als Stammfahrer zurückkommen kann. Ja, aber wie gesagt, sollte wieder mal ein Fahrer verletzen oder krank sein, ein Crutchlow, ja, zum Beispiel, und dann vielleicht sogar für 4-5 Rennen ausfallen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Stefan hier diese 4-5 Rennen fahren würde, ja. Vor allem nach den Leistungen, die er jetzt gezeigt hat, dass er es eben noch kann, ja.
Er hat sich auf jeden Fall nachhaltig wieder in Erinnerung gebracht.
Ja, definitiv, ganz sicher, ja. Mhm.
Dann kommen wir nochmal zum Rennen. Das Rennen ist nämlich dominiert worden, mal wieder, von Marc Marquez, der dieses Rennen ja so beherrscht hat, wie man es eigentlich weiß in dieser Saison, beziehungsweise wie es einem bekannt geworden ist in dieser Saison. Er hat gewonnen vor Valentino Rossi und Maverick Vinales. Vierter ist Danilo Petrucci geworden. Aber, Gerald, man muss sagen, eigentlich tanzt alles nach Marc Marquez Pfeife, oder? Er war nicht das ganze Rennen vorne. Er hat die erste Hälfte des Rennens Jorge Lorenzo dann überlassen. Aber er legt sich die Fahrer oder seine Gegner zurecht, bis er dann irgendwann den für ihn genehmsten Zeitpunkt findet, um zu überholen und dann wegzuziehen. So dieses Gefühl vermittelt Marc Marquez einem in diesen Jahren.
Ja, definitiv. Da hast du absolut recht, ja. Er hat momentan einfach alles so unter Kontrolle. Er wirkt so souverän, so locker und so mit einem Strahl so viel Selbstvertrauen aus auf dem Motorrad, auch abseits der Strecke. Und er weiß einfach, was er tut. Er ist einfach immer Herr der Lage. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Und wenn du jetzt auch zurückblickst auf Assen, wo da so wild gekämpft wurde, er hat halt gemerkt, er kann nicht wegfahren am Anfang, das geht irgendwie nicht, und hat halt gewartet, und dann ist der Moment gekommen und ist losgefahren. Und hier war es wieder ähnlich. Er hat dann gesehen, dass Lorenzo dann langsam wurde, hat sich den perfekt zurechtgelegt, ist vorbeigefahren und dann hat er gesagt, okay, ich fahre jetzt gleich einmal voll weg, ja, und dann, okay, dann ist Valentino Rossi zwar noch ein bisschen hingekommen, aber jetzt auch nicht mehr in Schlagdistanz, ja. Wobei, wenn du jetzt insgesamt, ja, dir anschaust, dass die Ergebnisse, so weit ist das Feld nicht auseinandergezogen. Also Marquez ist da jetzt nicht um 15 Sekunden da vorne weggefahren. Nee. Es war nichts, also es ist genau dieses Entscheidende, ja, dass diesen entscheidenden Tick halt hat, wo er einfach besser ist als alle anderen, ja, und es eben, wie gesagt, sehr, sehr clever umsetzt.
Ich hatte nur das Gefühl, dass er das Rennen so beherrscht hat, dass er zwischendurch vielleicht auch einfach mal ein bisschen auf Sicherheit fahren kann und zu sagen, okay, ich riskiere hier nichts mehr, ich habe diese 2-3 Sekunden Vorsprung. Ja, Valentino Rossi, über den sprechen wir gleich noch, hat ein starkes Rennen geliefert, aber ich halte ihn so ein bisschen immer auf Armlänge Abstand.
Ja, genau, er hat das wirklich kontrolliert, ja. Wie gesagt, die Reifen waren hier an diesem Wochenende im Rennen halt kritisch. Reifenverschleiß mussten alle Fahrer aufpassen. Das hat er super gemanagt und ich bin mir sicher, wenn jemand wie ein Rossi noch ein bisschen stärker aufgekommen wäre, dann hätte er jederzeit nochmal zulegen können, ja, und gleich sagen, nein, du kommst mir jetzt nicht nahe, ich kann noch ein bisschen schneller fahren. Also wirklich kontrolliert und souverän die ganze Geschichte gemanagt.
Mhm. Marc Marquez, ja, gewinnt dieses Rennen. Welchen Einfluss hatten die Reifen an diesem Wochenende? Er hatte einen harten Vorderreifen, einen weichen Hinterreifen. Danilo Petrucci zum Beispiel hatte beide Medium-Reifen. Wenn man jetzt anguckt, Valentino Rossi hatte auch zwei Medium-Reifen. Maverick Vinales vorne Medium, hinten Soft. Was für einen Einfluss hatten die Reifen an diesem Wochenende? Du sagtest gerade, der Verschleiß war sehr groß.
Ja, das Reifenmanagement war schon ein großes Thema, vor allem beim Hinterreifen bei diesem Rennen. Und wenn man sich hier diese unterschiedlichen Reifenschichten anschaut, ist interessant, dass teilweise auch von der gleichen Marke die Fahrer ein bisschen anders tendieren. Also ich glaube, das ist wirklich insgesamt eine Kombination von Motorrad, Fahrstil und wie passt das Ganze jetzt wieder auf die Streckenbedingungen oder Streckentemperatur, und dass da jeder Fahrer dann wirklich eher individuell sich seine Reifen aussucht, ja, und zu sagen, weil du hast zum Beispiel gesehen bei Jorge Lorenzo, der am Anfang geführt hat, der hat den weichen Vorderreifen gehabt. Und dann haben alle geglaubt, ja, der weiche Vorderreifen war die falsche Entscheidung und ist eingegangen. Aber er sagt, nein, überhaupt nicht. Der war perfekt bis zum Rennende. Der Hinterreifen ist ihm eingegangen, ja. Und das war das Problem, ja. Also, weißt du, weil im ersten Moment glaubst du, okay, Marquez, ja, mit dem harten und Lorenzo mit dem weichen, dann ist logisch, dass der harte länger durchhält und dass das ein entscheidender Unterschied ist. War es aber in dem Fall gar nicht, ja. Also das ist ein sehr komplexes Thema und ich würde auch nicht zu viel reinlesen mit der Fahrt in Weichen und deswegen ist der Reifen dann irgendwann mal schneller am Ende. Ja, das muss nicht unbedingt der Fall sein, ja. Du hast, also ein komplexes Thema, ja.
Ja, du hast es gerade gesagt, Jorge Lorenzo hatte in der ersten Rennhälfte hatte er das Rennen bestimmt, hatte einen soften Vorderreifen, einen Medium Hinterreifen, aber ihm sind die Reifen dann so ein bisschen zerbröselt. Er hatte am Ende überhaupt nichts mehr zuzusetzen und ist am Ende Sechster geworden. Wir haben in der ersten Rennhälfte gesehen, zu was Jorge Lorenzo noch in der Lage ist, aber in der zweiten Rennhälfte hat man das Gefühl, ihm ist die Maschine unter dem Sitz quasi zerschmolzen.
Ja, vor allem der Hinterreifen ist komplett eingegangen. Der konnte überhaupt nicht mehr rausbeschleunigen. Und bei den Kurven, wo man gesehen hat, dass dieser weiten Bogen gefahren ist, da hat eigentlich der Hinterreifen, er konnte das Motorrad mit dem Hinterreifen nicht mehr abbremsen. Ja, und das war das große Problem bei ihm, warum er auch diese weiten Linien dann gefahren ist. Ja, das war nicht wirklich der Vorderreifen. Aber wie gesagt, das ist, auf der einen Seite, er hat das Rennen wieder angeführt, er hat sich wieder in Szene gesetzt, am Ende hat es nicht gereicht. Ja, aber wenn du, er hat gemeint, nach dem Rennen, wenn in den letzten 5 Runden das nicht ganz, der Hinterreifen nicht ganz so eingegangen wäre, dann wäre er vielleicht die Zeiten weitergefahren und wäre Dritter geworden. Ja, mhm. Hätte sein können. Ja, war es am Ende natürlich nicht, ja, weil das Rennen eben 30 Runden gegangen ist. Aber er hat sich wieder in Szene gesetzt. Ja, das muss man ihm schon zugute halten, während von Andrea Dovizioso, der eigentlich nur eine Sekunde dahinter dann im Endeffekt im Ziel war, eigentlich nicht viel zu sehen war im ganzen Rennen.
Jorge Lorenzo, die Stimmung müsste auf jeden Fall besser sein als nach den ersten 4 Rennen, wo er nur 6 Punkte hat, oder? Ich meine, den letzten 4 Rennen hat er 2 Siege gehabt, jetzt einmal den 6., einmal den 7. Platz, das passt schon, oder? Also im Moment passt das, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist okay. Und vor allem im Qualifying war er auch wieder stark, ja, hat um die Pole mitgekämpft, ja, war in einem freien Training schnellster, im Rennen hat er angeführt, ist dann lange am 3. Platz gewesen. Und irgendwann wird wieder ein Rennen kommen, wo es dann der Hinterreifen nicht so komplett eingeht und er dann am Podium steht und man Sieg kämpft. Ja, also das kann durchaus sein und ich glaube auch, dass er noch das eine oder andere Rennen gewinnen wird in diesem Jahr.
Valentino Rossi ist 2. geworden. Der Doktor, der hat ein starkes Rennen gebracht und hat am Ende sogar noch Marc Marquez so ein bisschen, ja, auf Marc Marquez ein wenig aufholen können, ist nur etwas mehr als 2 Sekunden hinter Marc Marquez ins Ziel gekommen. Für Valentino Rossi hat er eine starke Phase. Er hat dreimal den 3. Platz in den letzten 5 Rennen gehabt, dann vor ein paar Wochen 5. geworden, jetzt nochmal 2. Platz. Valentino Rossi zeigt eine bemerkenswerte Konstanz, aber der Abstand auf Marc Marquez ist nicht aufzuholen für ihn, hat man das Gefühl. Er ist 2. in der Gesamtwertung, 46 Punkte Rückstand. Er ist so ein bisschen im Moment der Beste der Rest vom Schützenfest dann.
Ja, genau, 46 Punkte Rückstand ist natürlich geil, ja, bei seiner Start.
Ja, genau.
ja, er hat sich, ich meine, das muss man ihm schon zugute halten, er hat sich in die Position des ersten Verfolgers mal gebracht, ja. Marquez einzuholen wird sicher sehr, sehr schwer werden. Aber er ist erster Verfolger und das im Alter von 39 Jahren und auf der anderen Seite reden wir jetzt schon drüber, dass Yamaha mehr als einem Jahr kein Rennen gewonnen hat. Trotzdem ist er erster Verfolger von Marquez, ja. Mhm. Also das ist schon, das zeigt schon seine nach wie vor seine Klasse und auch, wie gesagt, wie du es gesagt hast, die Konstanz, ja, weil er ist jetzt wirklich sehr, sehr oft wieder am Podium gestanden, hat Konstanz reingebracht. Andere Fahrer, der so konstante Ergebnisse hat, ist Marquez und Vinales, ja. Alle anderen, da schwanken die Ergebnisse viel mehr. Deswegen ist Yamaha auch 2. und 3. in der WM. Aber dass Valentino hier wirklich sich in diese Position gebracht, ist echt eine starke Leistung. Da müssen wir den Hut vor ihm ziehen. Was ich auch so bemerkenswert fand nach dem Rennen, dass er gesagt hat, dass das Rennen von Jonas Folger im Vorjahr ihm so geholfen hat, weil er sich das genau angeschaut hat, welche Linien er gefahren ist, welches Setup er gewählt hatte und hat das dann versucht umzusetzen. Das hat ihm auch wirklich geholfen und das war ein Mitgrund für den 2. Platz. Ja, ich weiß nicht, ob er das wirklich gemacht hat oder als publikumswirksam am Grand Prix von Deutschland gesagt hat, ja, weil er weiß schon, wie er die Fans begeistern kann. Aber wie gesagt, dass er das überhaupt gesagt hat, war schon cool. Und wenn er das wirklich gemacht hat und die Daten und alles vom Folger studiert hat, dann zeigt das einerseits, wie clever er ist, ja, und zweitens, dass er sich nach wie vor auch mit seiner ganzen Erfahrung immer noch so akribisch vorbereitet, ja, wie wenn es sein erstes Rennen wäre, ja, und sich hinsetzt zu Hause und das alles studiert und so, ja. Und ich habe auch eine Geschichte gehört, dass er den italienischen Medien gegenüber gesagt hat, dass die Yamaha-Techniker mittlerweile davonlaufen vor ihm, wenn sie ihn sehen, weil er immer sagt, man kommen neue Sachen, wir brauchen neue Entwicklung bei der Elektronik, da müssen wir besser werden. Ja, und die Japaner, die arbeiten eh daran in Japan, aber sie können es anscheinend gar nicht mehr hören, weil er so viel Druck ausübt, ja, und sagt, wir müssen was machen, ja. Ich meine, wenn rein theoretisch, ja, Yamaha hier beim Brünn oder Brünn, das soll hier bei der Elektronik angeblich was kommen. Wenn da ein kleiner, entscheidender Schritt gemacht wird und Rossi und Vinales Rennen gewinnen, ja, vor allem Rossi, ja, jetzt in der zweiten Halbzeit Rennen gewinnen kann, ja, wenn dann seine Rennen noch kommen, ja, wie Misano oder so, und der damit Druck ausüben kann auf Marquez, ja, und der dann vielleicht einen Fehler macht, ja, dann kann die Geschichte wieder interessant werden, ja, aber das ist jetzt alles noch Zukunftsmusik, ob sowas überhaupt passieren wird, ja.
Wo du gerade von Jonas Folger gesprochen hattest, auch Hafiz Şahin hatte ja auch warme Worte über Jonas Folger gesagt, hatte gesagt, ich sitze eigentlich nur auf dem Motorrad von Jonas Folger und halte es warm. Auch da vielleicht eine Anbiederung ans deutsche Publikum oder wie würdest du das werten?
Ja, ich denke schon, weil Şahin ist nächstes Jahr bei Tech 3 bestätigt, wenn sie auf KTM wechseln werden. Also den Platz hält er nicht wirklich, den für Jonas Folger warm. Das hat er, glaube ich, wirklich fürs Publikum gesagt.
Ja. Hafiz Şahin ist Elfter geworden in diesem Rennen. Wir müssen allerdings auch nochmal über Maverick Viñales sprechen. Der hat hier den dritten Platz bestätigt vom letzten Rennen, vom vorherigen Rennen. Zweimal jetzt hintereinander das Podium. Nachdem er zwischendurch so ein bisschen ja der Ritter der traurigen Gestalt war, wo er nicht wirklich mithalten konnte, wo er immer nur Fünfter, Sechster, Siebter geworden ist, hat er jetzt zwei Podien hintereinander und ist auf Platz 3 dann auch in der Fahrerwertung zurückgekehrt. Ist der Trend jetzt aufsteigend oder ist das so ein bisschen das Plateau, was er erreichen kann?
Also im Endeffekt war im Ziel im Prinzip dann wieder fast auf dem Niveau von Valentino. Und ich finde, dass Yamaha insgesamt schon einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat, aber es reicht halt noch nicht, um Marc Marquez und Honda in absoluter Bestform zu schlagen. Viñales, er war trotzdem teilweise nicht glücklich nach dem Rennen, ja, immer gleichen Probleme am Anfang mit Grip und Start und Plätze verloren und so weiter. Und am Ende ist er dann ja stark aufgekommen und hat wieder aufgeholt und Bautista, Petrucci und so kassiert und überholt und dann wieder am Ende heraus eben das Ergebnis geholt. Und er hat trotzdem nicht wirklich glücklich gewirkt, hat nicht so ganz coole Kommentare abgegeben Richtung Team und Yamaha. Da ist Rossi vielleicht ein bisschen der diplomatischere von den beiden. Ja. Aber es soll bei ihm Umstrukturierungen geben im Team für nächstes Jahr. Er soll einen neuen Crewchief bekommen. Also Ramon Forcada wird sehr wahrscheinlich nicht mehr für ihn arbeiten nächstes Jahr. Und da gibt es eben einige Umstrukturierungen für nächstes Jahr. Offiziell ist das noch nicht genau, wie das aussehen wird, aber da soll es Veränderungen geben. Ja, warum nicht? Ja, ich meine, viele Fahrer haben nach langen Jahren mit einem gleichen Crewchief dann ein bisschen die Techniker-Crew geändert, um das wie man arbeitet im Team und beim Motorrad, das vorbereitet, etwas zu verändern. Und das hat dann oft auch wirklich was gebracht und die Ergebnisse wurden besser. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Veränderungen hinter den Kulissen dann für nächstes Jahr.
Marc Marquez gewinnt vor Valentino Rossi, Maverick Viñales auf Platz 3, Danilo Petrucci und Bautista auf Platz 5, Jorge Lorenzo dann auf Platz 6, Andrea Dovizioso auf Platz 7 und Dani Pedrosa auf Platz 8. Und um den gibt es auch noch News, da müssen wir auch noch mal gerade drüber sprechen.
Ja, am Donnerstag gab es eine große Pressekonferenz, wo Dani Pedrosa erklärt hat, dass er seine Karriere mit Saisonende beenden wird. Ja, war ziemlich emotional, weil er erzählt doch von den Siegen zu den erfolgreichsten Fahrern der letzten 10, 15 Jahre. Und er ist, wie du ihn siehst, ja, ein cooler Typ, ja, ein Gentleman, ja, der nie schmutzig fährt, nie irgendwelche absichtlichen bösen Aktionen gezeigt hat und oft einfach der Schnellste war. Und es gab jedes Jahr Rennen, da konntest du ihn nicht schlagen. Und ich hoffe für ihn, dass es in diesem Jahr auch nochmal ein Rennen gibt, dass er wirklich nur er beherrscht, ja, wenn alles wirklich zusammenpasst. Ja. Andere Fahrer wie Marquez und Dovizioso haben gesagt, sie haben viel von Pedrosa gelernt. Marquez als Teamkollege, wie er in die MotoGP gekommen ist, von Arbeitsmethodik und so weiter. Fahrstil hat Pedrosa schon, wie er in die MotoGP gekommen ist, einen etwas neuen Fahrstil reingebracht, wie du aus Kurven rausfährst und das Motorrad relativ schnell umsetzt. Und was auch eine coole Geschichte ist, ja, er hat seit der MotoGP-Fahrt 2006 in jedem Jahr mindestens ein Rennen gewonnen. Mhm. Und das ist eine Zeitspanne, die einfach extrem lang ist. Ja. Die haben fast kein anderer Fahrer. Ja. Also das ist schon beeindruckend. Und alleine um diese Statistik erfolgreich abzuschließen, würde ich mir wirklich wünschen, dass in diesem Jahr noch ein Rennen gewinnt. Ja.
Aber er ist erst 33. Warum tritt er jetzt schon zurück? Ich meine, Valentino Rossi lächelt müde.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja. Aber ich glaube, er hat jetzt keine Alternative mehr, weil Honda hat eben Jorge Lorenzo verpflichtet und damit ist Pedrosa raus. Ja, und ja. Sie haben schon vorher gesucht, dass sie eventuell einen jüngeren Fahrer wie einen Zarco bekommen oder vielleicht sogar einen Schwamir oder wie auch immer. Und also sie haben schon nach einer Alternative gesucht, was auf der einen Seite ich nachvollziehen kann von den Honda-Managern, weil du auf der einen, du hast mit Marquez den absoluten Superstar, der für die Erfolge verantwortlich ist, und auf der anderen Seite kannst du mal schauen, dass du wieder frisches Blut ins Team bringst, weil, wie gesagt, Pedrosa fährt seit 2006, es gab schon Crewchief-Wechsel, aber sonst ist da alles relativ stabil und das ist schon über so eine lange Zeitspanne. Und Pedrosa hat natürlich sehr viele Rennen gewonnen, aber unterm Strich ist er nie Weltmeister geworden, während seine Teamkollegen Niki Hayden, Casey Stoner und eben Marquez Weltmeister wurden. Und irgendwann ist es halt an der Zeit, was zu verändern, ja. Und das haben die Honda-Manager gemacht, und wie sich Lorenzo angeboten hat, haben sie halt nicht gezögert und ihn an Bord geholt, ja. Und das Team Marquez-Lorenzo wird langfristig sicher ein vielleicht sogar unschlagbares Team werden, ja, wo die Konkurrenz sich die Zähne ausbeißen wird. Ja, und dann stand Pedrosa quasi vor den entscheidenden Tatsachen. Ja, bei Honda geht's nicht weiter. Was soll ich jetzt tun? Ja. Und dadurch, dass er ein so langjähriger Honda-Fahrer ist, also eine ganze Karriere bei Honda gewesen, auch mit Repsol und Red Bull, hat viele Werbegeschichten gemacht. Ja, Red Bull hat ihm jetzt letztens auch ermöglicht, den Formel-1-Boliden zu testen und so. Also wenn er jetzt aufhört, kann er hier Markenbotschafter sein für Honda, vor allem in Asien, wo er sehr, sehr populär ist, und kann ein echt cooles, gemütliches, angenehmes Leben führen. Ja? Warum sollte er jetzt in ein anderes Team wechseln und von vorne anfangen, eventuell sogar mit diesem Petronas Yamaha Kundenteam auf einer Kundenmaschine sitzen, dem er dann vielleicht eh nicht gewinnen kann? Also warum sollte er sich das antun? Mhm. Ja, also da ist die absolut logische Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen. Ja, und er hatte auch, wie gesagt, viele, viele Verletzungen in seiner Karriere. Also einfach hatte er es nie, hat immer kämpfen müssen. Und da ist es einfach eine verständliche Entscheidung zu sagen, tschüss. Ja. Die Frage ist, wenn Honda gesagt hätte, okay, wir geben dir wieder einen 2-Jahres-Vertrag, ob er geblieben wäre. Ja, wäre vielleicht sogar gewesen. Ja. Rückblickend möchte ich noch hinzufügen, viele Leute haben sich jetzt natürlich gewünscht, dass Pedrosa zu diesem Yamaha-Projekt wechselt, weil es mal interessant gewesen wäre, ihn auf einem anderen Motor zu sehen. Und die Yamaha ist einfacher zu fahren als die Honda und soll einfacher zu fahren sein, wie man auch einen Rookie sieht, wie Syrin oder Sarko im letzten Jahr. Und wäre das vielleicht ein maßgeschneiderteres Motorrad für Dani Pedrosa? Wir werden es nicht rausfinden, ja, leider Gottes, ja. Und es gab schon in den Jahren davor immer wieder mal Gespräche, es haben auch die Yamaha-Manager zugegeben, dass sie immer wieder bei Pedrosa angefragt haben, mal lose, wie wäre es mal, wenn du zu uns kommst und so weiter. Aber es ist dann nie weiter ins Detail gegangen, weil eben Pedrosa ein so loyaler Honda-Mann ist. Und interessant wird, ob er mal irgendwann auf seine Karriere zurückblickt und sagt, ja, vielleicht hätte ich doch irgendwann mal schon vor ein paar Jahren wechseln sollen zu einem anderen Hersteller und es probieren sollen, ja, was er nicht gemacht hat, ja. Also, wenn ich ihn mal in einem Jahr nach etwas Abstand seiner Karriere zum Interview treffe, dann werde ich ihn das einmal fragen, ja.
Das wäre auf jeden Fall interessant. Dani Pedrosa hat auf jeden Fall seinen Rücktritt bekannt gegeben, kurz vor dem Rennen am Sachsenring, an dem dann Marc Marquez das Rennen wieder gewonnen hat und so ein bisschen dann ja auch wieder die Szene beherrscht hat. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, dann sprechen wir auch über Moto 2 und Moto 3, weil die haben am Wochenende natürlich auch ihre Rennen ausgetragen und Philipp Oettl und Marcel Schrötter haben durchaus gute Ergebnisse gebracht. Das gleich hier in der großen Rückschau auf den Moto Grand Prix oder auf den Moto GP Grand Prix vom Sachsenring.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Auch in der Moto 2 und der Moto 3 wurde in der letzten Woche gefahren, beziehungsweise am letzten Wochenende gefahren. Und wenn man sich das anguckt, das Ergebnis in der Moto 2, dann hat man jemanden, der in den letzten Wochen zwar konstant gepunktet hatte, aber nie so richtig weit vorne war. Brad Binder hat das Rennen gewonnen vor Jean Mir. Und auf Platz 3 ist Luca Marini gekommen. 3 Fahrer, die nicht so richtig was mit der Gesamtwertung im Moment zu tun hatten. Francesco Bagnaia führt zwar immer noch, aber er musste einige Punkte liegen lassen auf Miguel Oliveira. Und Alex Marquez hat sogar noch weniger Punkte gemacht als Francesco Bagnaia. Bagnaia ist 12. geworden, Alex Marquez ist 13. geworden. Warum hatten die großen Jungs in der Moto 2, also die um den WM-Titel kämpfen, warum hatten die so Probleme auf dem Sachsenring?
Ja, es hat sich da gleich viel in der Anfangsphase abgespielt. Zum einen gab es eine Berührung zwischen Xavi Vierge und Miguel Oliveira, wo dann beide zurückgefallen sind. Das heißt, Oliveira, der ohnehin schon weiter hinten startet, musste also dann noch einmal eine Aufholjagd starten. Und ganz vorne ist der Polesetter gestürzt, der Mattia Passini. Francesco Bagnaia war direkt dahinter und ist knapp haarscharf ausgewichen, musste aber über die Wiese ins Kiesbett fahren. Ist natürlich da das ganze Feld ist vorbeigefahren auf der Stadtsiegerin, wenn er da langsam durchs Kiesbett gerollt ist, ja, wieder zurückgekommen ist. Damit war er, ich weiß nicht, 25. oder so. Die Reifen waren schmutzig. Er hat gemeint, der Reifendruck, ja, war dann auch weg und dann war es einfach schwierig, hier nochmal nach vorne zu kommen. Und diese Umstände haben dann Fahrern einfach die Chance eröffnet, vorne zu sein. Ja. Und Brad Binder, ich meine, der war Moto3-Weltmeister, der hat das souverän runtergefahren, ja, und dem Druck echt standgehalten, ja, von Joan Mir vor allem. Und Luca Marini, der Halbbruder von Valentino Rossi, das erste Mal in seiner Karriere auf dem Podest, das ist eine echt coole Geschichte, weil er ist ja immer im Schatten gestanden und es hat ja immer geheißen, ja, er ist ja nur dabei, weil er halt der Halbbruder von Valentino Rossi ist und so weiter. Und er fährt ja auch für das Team von Valentino Rossi. Und es stimmt schon, dass Rossi sehr die Karriere von seinem Halbbruder unterstützt. Aber jetzt hat er es auf der Strecke gezeigt. Ja, ich kann vorne mitfahren, ich kann aufs Podest fahren und das ist schon eine coole Geschichte gewesen. Ja, Marcel hat es leider nicht aufs Podium geschafft.
Er ist 6. geworden am Ende. Er war zwischendurch in der Nähe von einem Podestplatz, aber hat es nicht ganz hinbekommen. 6,5 Sekunden am Ende auf Brad Binder Rückstand. Woran lag es bei Marcel Schrötter? Sind da auch die Reifen eingegangen? Weil er sah zwischendurch gut aus. Er war zwischendurch auf Platz 4 und musste dann allerdings Sam Lowes dann noch beziehungsweise Miguel Oliveira musste er dann vorbeiziehen lassen.
Ja, die Reifen waren dann schon am Ende auch ein Problem. Oliveira war dann deutlich stärker, hat ihn überholt. Sam Lowes, Marcel hat einen Fehler in der letzten Kurve gemacht, dadurch ist der Sam Lowes noch durchgeschlüpft. Er war Pech, ja, hat einen Fehler, über den hat er sich sehr geärgert. Aber insgesamt war es eigentlich so wie in den vergangenen Wochen. Ja. Marcel ist dran am Podest, fährt in Sichtweite, sieht die Fahrer vor sich die meiste Zeit im Rennen, aber der letzte Schritt fehlt noch. Und wichtig ist jetzt einmal gewesen, dass sie diese Konstanz reingebracht haben. Mhm. Ja, weil er ist jetzt wirklich immer so auf den Plätzen 4, 5 herum zu finden in den Rennen. Ja, 3, 4, 5, da ist er jetzt konstant dabei. Und wenn sie es noch schaffen, noch ein bisschen das letzte Äußerl rauszuholen oder eben von Fehlern anderer Fahrer zu profitieren, wie es jetzt hier ein Brad Binder gemacht hat zum Beispiel, dann kann das schon irgendwann aufs Podium kommen. Also er klopft da schon laut an, ja, an diese Podiumstür. Ja, und ich glaube schon, dass es irgendwann einmal klappen wird.
Also du sagst, es ist die Konstanz ist erstmal wichtig und alles Weitere kommt noch und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Marcel Schrötter dann auch aufs Podium kommt, oder?
Ja, glaube ich schon. Also das Wichtige ist, dass du konstant auf diesem Level bist und das auf verschiedenen Strecken, bei verschiedenen Bedingungen. Und das haben sie jetzt mal geschafft. Ja, es ist nicht so, ein Rennen bist du 4., im nächsten bist du 15. Ja, also das ist nicht der Fall. Ja, er ist wirklich immer auf diesem ja, ähnlichen Level in den Rennen. Und dann wird es irgendwann klappen, ja, weil wenn du so lange anklopfst, dann schaffst du es auch irgendwann einmal. Das ist dann eine logische Konsequenz. Und wenn es dann klappt und der Knoten platzt, dann passiert das gleich ein paar Mal wahrscheinlich. Ja, also es ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz im Motorsport, ja.
Francesco Bagnaia führt jetzt noch mit 7 Punkten vor Miguel Oliveira und Alex Marquez ist 28 Punkte hinter Miguel Oliveira. Ist so ein bisschen zusammengeschoben worden, aber es riecht weiterhin nach Zweikampf, nach alleinigem Zweikampf zwischen Bagnaia und Oliveira.
Ja, ich glaube schon, dass wir in der zweiten Saisonhälfte dieses Duell sehen werden, das eben sehr auf Augenhöhe geführt wird. Ob Alex Marquez sich da noch einmischen kann, ich weiß nicht. Dafür müsste er jetzt einmal wirklich anfangen, Rennen zu gewinnen und davon war er jetzt auch durch Verletzungen ziemlich weit weg. Aber wenn er jetzt nicht wirklich anfängt, Rennen zu gewinnen, dann wird er nicht sich da einmischen können in das Duell.
In der Moto 3 hatten wir dann auch nochmal ein Rennen. In der Moto 3 gewann nämlich Jorge Martin, der schon das letzte Rennen gewonnen hatte und der insgesamt jetzt schon sein 5. Rennen gewonnen hat. Und er hat dann auch die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut, in der WM-Fahrerwertung. Er hat vor Marco Bezzecchi gewonnen, der vor diesem Rennen auch schon Zweiter war. Auch hier ist ein Zweikampf entbrannt. Auf Platz 3 dann aber John McPhee, jemanden, den wir bislang noch gar nicht auf dem Podium in dieser Saison begrüßen durften und der bislang nur einen 4. Platz als bestes Ergebnis hatte. Martin vor Bezzecchi und McPhee, die ersten zwei durchaus, an die sind wir gewöhnt, an John McPhee noch nicht.
Ja, John McPhee, der hat ja jetzt das erste Highlight dieses Jahr gezeigt. Er war schon früher immer wieder mal vorne, hat auch mal ein Rennen gewonnen, aber bei ihm war es immer schon so, einmal ist er weit vorne, einmal ist er nicht vorne. Und das ist diese Konstanz, die wir bei Marcel angesprochen haben, die hat den McPhee in seiner ganzen Karriere noch nicht gezeigt. Mhm. Ja. Dafür, auf der anderen Seite, Jorge Martin hat hier wieder untermauert, dass er in diesem Jahr der schnellste Fahrer ist. Durch die Ausfälle war in der WM jetzt dann nicht immer ganz vorne. Hat Bezzecchi eine super Leistung gebracht, aber er ist der schnellste Mann in diesem Jahr. Das würde ich schon behaupten. Und mit 5 Saisonsiegen von 9 Rennen ist das schon eine Ansage, ja, weil es ist nicht so einfach, in der Moto 3 so viele Saisonrennen zu gewinnen. Also das ist schon, der Favoritenrolle, die man ihm im Winter zugeschrieben hat, wirklich gerecht geworden. Und Bezzecchi ist weiterhin der Überraschungsmann des Jahres, ja, und dass er vor allem für das deutsche Brüssel-Team hier einen wichtigen 2. Platz geholt hat, ist natürlich auch eine coole Geschichte, ja, weil Brüssel engagiert sich da ja auch sehr im Motorradsport und mit Bezzecchi haben sie jetzt eben einen Mann, mit dem man wirklich an der Spitze fahren kann. Also super, super Geschichte, ja, und in der WM bleibt es auf jeden Fall noch spannend, ja.
Sieg oder Ausfall, mehr gibt es aber für für Jorge Martin nicht, ne?
Ja, bisher war das so, ja. Und wir werden sehen, ja, ob es jetzt Konstanz reinbringt, weil im Endeffekt, jetzt hat er 2 Rennen in Folge gewonnen. Das ist jetzt einmal für die, wie gesagt, Konstanz ja nicht schlecht, ja. Also schauen wir, ob er das fortsetzen kann. Weil wenn er den Speed wirklich jetzt anfängt, wirklich noch 3-4 Rennen zu gewinnen, dann wird es für Marco Bezzecchi auch schwer werden, da was zu machen. Aber wie gesagt, es ist noch offen, wird spannend.
Philipp Oettl ist auf Platz 8 am Ende eingefahren, 4,8 Sekunden hinter Jorge Martin auf Platz 8. Er war relativ weit von der Spitze entfernt, er war dann schon 1,3 Sekunden hinter Kornfeil entfernt, der auf Platz 7 eingefahren ist. Wie würdest du das Rennen von Philipp Oettl bewerten?
Ja, Startplatz 13 war so mittelprächtig, würde ich sagen. In der ersten Runde wurde er dann einmal außen weit weggedrängt, hat dann wieder Plätze verloren, ist dann außerhalb der Punkteränge zurückgefallen, ich glaube irgendwas so auf Platz 18 herum. Und dann hat er eine super, super Aufholjagd gezeigt, ja, und ist dann auch so weit nach vorne gekommen, dass er dann schon Dritter war und ums Podest gekämpft hat. Nur dann waren bei ihm auch die Reifen am Ende und in der Schlussphase in den letzten 4-5 Runden ist dann wieder etwas zurückgegangen, da konnte er sich in dieser Gruppe, die um den Podestplatz gekämpft haben, sich nicht mehr behaupten. Ja, das Rennen war cool, die Aufholjagd war super, ja. Die Fans haben da voll zugejubelt, wie er da durchs Feld gefahren ist. Nur im Endeffekt bleibt wieder dieser Beigeschmack, finde ich, ja, wenn du besser dich qualifizierst, fährst du vorne mit und den Speed hat er gezeigt, dass er hat, ja. Also er wäre jetzt hier nicht viel langsamer als ein Bezzecchi oder McPhee oder so gewesen, ja. Den Speed hat er, ja. Nur wenn du eben weiter hinten startest, dann kann sowas in der ersten Runde passieren, dann bist du weit hinten und so weiter. Ja, und wenn du vorne startest, kannst du vorne mit dem Zug gleich mitfahren und bist einfach im Geschehen mit dabei. Ja.
Also das bessere Ergebnis so ein bisschen im Training weggeschmissen.
Ja, und das ist ein Phänomen, das sich durch eigentlich die gesamte Karriere von Philipp zieht, ja, weil er hat relativ wenig Startplätze, die wirklich in den ersten 2-3 Reihen sind. Und meistens ist er irgendwo auf Platz 10 bis 15 zu finden, ja, in den Qualifyings. Und dann hast du es schwer, auch wenn du vom Speed her genauso schnell fahren kannst wie die vorne. Du hast es schwer. Und wenn dann irgendwelche Kollisionen oder wilden Aktionen von anderen Fahrern sind, dann kommst du, ohne dass du was dafür kannst, wirst von der Strecke gedrängt, verlierst Positionen und naja, dann ist das Rennen schon quasi für die Mülltonne. Ja. Mhm. Also Qualifying sehe ich nach wie vor, da müsste er trotzdem schauen, dass er besser wird, ja, und irgendwie weiter nach vorne kommt von den Startpositionen.
Jetzt gibt es eine dreiwöchige Pause bis zum nächsten Rennen in Brünn, das am 5.8. dann gestartet wird, um 14 Uhr dann auch wieder. Was machen die Teams jetzt in der Zwischenzeit?
Also die Fahrer werden sich jetzt erholen. Ja. Manche meinten auch, die Sommerpause ist etwas zu kurz, weil es ist doch sehr anstrengend, körperlich und mental. Die Rennen sind sehr intensiv. Takaki Nakagami fliegt nach Japan. Der wird Ende des Monats am 8-Stunden-Rennen von Suzuka teilnehmen, als einziger Fahrer von den MotoGP-Fahrern. Aber aus der Moto2-Klasse sind ein paar auch dabei. Zum Beispiel Dominik Eggeter wird dort mitfahren. Es ist auch eine körperliche, anstrengende Geschichte. Ja. Du hast es jetzt gesehen. Takaki Nakagami ist jetzt da mehrmals hin und her geflogen von Japan nach Europa und hatte fast keine freien Tage, wo er sich mal entspannen konnte. Und das hat man ihm schon angemerkt, ja. Aber das 8-Stunden-Rennen steht noch bevor. Also, das ist das eigentlich jetzt das Highlight, das wir haben bis Brünn, abseits von der Motorrad-WM. Ja, und die meisten Fahrer legen sich an den Strand und machen nichts.
Oder brechen sich das Bein im Sommerurlaub beim Motocross-Fahren.
Das hoffen wir natürlich nicht, ja, dass das passiert. Aber auf jeden Fall, viele werden da auch weiter trainieren, ja, und solche Geschichten machen, ja.
Letztes Jahr Valentino Rossi in der Sommerpause hat er sich das Bein gebrochen. Konnte dann aber nach einem Rennen, wo er ausgefallen war, konnte er dann wieder weiterfahren. Also geht dann ja auch. Das war der Überblick über das MotoGP-Wochenende am Sachsenring am Wochenende in Deutschland. Es war großartige Stimmung. Stefan Bradl war wieder zurück. Auch Philipp Oettl und Marcel Schrötter haben für gute Ergebnisse gesorgt. Und Marc Marquez ist der bestimmende Fahrer seit Jahren schon in der MotoGP, auch dieses Jahr wieder. Das war der Kollege Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Expertise. Danke, Gerald.
Dankeschön. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.